Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie sehr, sehr herzlich willkommen hier im Kepler-Salon. Ich bewundere Sie, dass Sie es trotz des Gastgartenwetters zu uns geschafft haben. Wir werden uns sehr, sehr bemühen, ein spannendes Programm für Sie bereitzustellen. Ich möchte mich ganz zu Beginn bei unseren Kooperationspartnern gleich einmal bedanken, die diesen Abend ermöglicht haben und sehr viel an der Organisation beigetragen haben. Das ist zum einen die Donau-Universität Krems. Die Damen bzw. der Herr wird dann auch für Sie anschließend zur Verfügung stehen, sollten Sie Fragen zu diversen Lehrgängen haben. Alle drei stehen sehr, sehr gerne für Sie zur Verfügung. Weiters war an der Organisation der Presseclub beteiligt. Der Presseclub Oberösterreich ist den meisten von Ihnen ganz sicherlich ein Begriff. Auch Sie sind Kooperationspartner bei der heutigen Veranstaltung. Dann darf ich mich selber ins Spiel bringen. Mein Name ist Gerlinde Wiesner. Ich leite den PAVA in Oberösterreich und bin in dieser Funktion auch als Kooperationspartner hier heute und darf den Abend moderieren. Und natürlich möchte ich mich beim Kepler-Salon bedanken, die den Raum zur Verfügung gestellt haben und die uns ermöglicht haben, hier diese Veranstaltung überhaupt durchzuführen. So, und damit bin ich mit der Begrüßung auch schon am Ende und möchte zu unserem Gast kommen, der ja heute im Mittelpunkt steht, zu Wolfgang Pütz. Er ist Programmchef von Servus TV. Ich sage ein sehr, sehr herzliches Willkommen hier in Linz, hier im Kepler-Salon. Wir freuen uns, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, das wir heute dass Sie uns näher bringen, beziehungsweise dass wir dann im Anschluss auch diskutieren wollen. Und wir haben den Titel gewählt, rollt das Privatfernsehen den Qualitätsjournalismus auf? Wie wir alle wissen, oder wie Sie es sicherlich auch mit solcher Spannung verfolgt haben wie ich, als Zuseher, als Rezipient, Servus TV gibt es seit Oktober 2009. Der Werdegang war aus meiner Sicht ein sehr spannender, der Anspruch ein sehr hoher, nämlich als Privatfernsehen Qualitätsfernsehen zu machen. Ich habe in vielen Interviews von Ihnen gelesen, bloß kein Trash. Und darauf werden Sie heute sicherlich noch näher eingehen. Ich freue mich auf Ihre Ausführungen und darf Sie gleich bitten, zu uns zu sprechen.
Ja, herzlichen Dank. Gibt es eine Rückkopplung oder geht's so? Geht's so? Prima. Ja, ich mache das vielleicht im Stehen, dann kann ich mich ein bisschen besser bewegen. Vielen Dank für die freundliche Einladung und die nette Einführung. Der Titel ist natürlich sehr interessant gewählt, rollt das Privatfernsehen dieses Qualitätsfernsehen auf. Da müsste man sich natürlich zum einen darüber unterhalten, was ist Qualität und Niveau im Fernsehen, vor allen Dingen im Europa, im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, Qualität und Niveau sind auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Wenn man die Geschichte des Fernsehens sieht, des dualen Systems, als in früheren Zeiten nur die Öffentlich-Rechtlichen am Start waren, in Österreich der ORF, in Deutschland ARD, ZDF, da gab es diese Diskussion noch gar nicht. Die ist dann eigentlich erst entstanden, als RTL und Sat.1 an den Start gegangen sind und ein ganz anderes Programm gemacht haben, als der Fernsehzuschauer das bisher gewohnt war. Und heute wird die Diskussion natürlich sehr stark und sehr scharf geführt, wenn man an Formate denkt wie Dschungelcamp oder Big Brother oder Germany's oder Austria's Next Topmodel oder Deutschland sucht den Superstar, solche Sachen. Da kann man diese Debatte sehr stark in den Medien nachverfolgen, was ist Qualität, was ist Niveau. Wobei man dazu auch sagen muss, dass zum einen Öffentlich-Rechtliche und Private sich innerlich sehr stark angenähert haben. Auch die Öffentlich-Rechtlichen viele Daily-Soaps machen, die früher ausschließlich die Privaten produziert haben. Umgekehrt Privatsender aber auch durchaus hier und da im Doku und auch im fiktionalen Bereich Programme an den Start gebracht haben, die durchaus auch früher bei den Öffentlich-Rechtlichen ausschließlich zu sehen waren. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass natürlich man auch sagen muss, Sie haben gerade den Begriff Trash schon angesprochen. Man kann auch Trash handwerklich gut machen und in einer handwerklich guten Qualität machen. Und man kann Trash auch noch handwerklich schlecht machen. Also auch da gibt es dann nochmal zwei verschiedene Ausprägungen. da mag sich jetzt jeder selbst überlegen, ob Dschungelcamp jetzt gut gemacht ist. Also handwerklich ist das auf jeden Fall, wird da stringent eine Geschichte erzählt. Ob man das gut findet und ob man sich da unter seinem Niveau unterhält, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Das muss man sehen. Dass es möglich ist, als Privatfernsehsender Qualität und Niveau zu liefern, davon sind wir überzeugt. Und das ist auch der Anknüpfungspunkt, den ich heute Abend mit Ihnen diskutieren möchte. Ich möchte Ihnen einfach mal kurz unser Senderkonzept Servus TV vorstellen, was wir unter Qualität und Niveau verstehen, wie wir das versuchen umzusetzen. Und im Anschluss würde ich dann ganz gerne mit Ihnen darüber diskutieren. Ich glaube, da ergeben sich dann sehr viele interessante Anknüpfungspunkte. Vielleicht ganz kurz, Servus TV ist ein Teil des Red Bull Media House. Das Red Bull Media House ist in allen Mediensparten aktiv, im Printbereich. Red Bulletin ist vielleicht vielen ein Begriff, auch die Zeitschrift Seitenblicke. Seit Ende vergangenen Jahres gibt es auch ein neues Printmagazin, Servus in Stadt und Land. Ich habe Ihnen einige Ausgaben heute mal mitgebracht. Gestern ist die neue Ausgabe entstanden und auf den Markt gekommen. Erscheint einmal im Monat, immer am letzten Dienstag im Monat, und hat einen sehr starken Bezug auch zu unserem Fernsehsender. Wir sind im Handybereich, im Mobile-Bereich sehr stark vertreten, und das Red Bull Media House hat dann eben auch im Fernsehen versucht, erste Schritte zu machen, und wir haben aus Salzburg TV dann Servus TV gemacht, und in Servus TV inkludiert ist auch das Red Bull TV Fenster. Wir sind seit 1. Oktober 2009 mit Servus TV on Air. Ich habe schon gesagt, wir sind privat finanziert, aber international ausgerichtet, haben unseren Sitz in Salzburg, was Vorteile hat, aber auch Nachteile hat, weil viele Zulieferfirmen, Produktionsfirmen, Grafikbetriebe, freie Autoren, Mitarbeiter halt in Wien oder München oder Graz oder Linz sitzen, aber nicht in Salzburg. Da haben wir am Anfang sehr große Schwierigkeiten gehabt, Mitarbeiter dann zu bekommen. Das hat sich geändert, als dann klar wurde, welche Programmstrategie Servus TV wirklich verfolgt und umsetzt. Wir haben jetzt mittlerweile rund 200 Mitarbeiter bei Servus TV. Davon sind 90 bis 100 im redaktionellen Bereich tätig und gut 100 im Bereich Produktion, Technik, Rechtsabteilung, Personalabteilung. Im gesamten Red Bull Media House haben wir noch einige hundert mehr, die eben auch den Kontakt zu den Ländern halten und überall da, wo Red Bull auf der Welt vertreten ist, in über 160 Ländern versuchen, journalistische Inhalte zu generieren und die dann für den Mobile-Bereich oder für den Fernsehbereich oder für den Printbereich nutzbar zu machen. Bei Servus TV, um da beim Kern zu bleiben, wir sind im deutschsprachigen Raum in Europa vertreten. Über Astra Digitalsatellit kann man uns in ganz Europa empfangen. Unser Kernberichtsgebiet ist Österreich natürlich, ist Deutschland, die Schweiz und Südtirol. Wir sind auch über DVB-T und IPTV empfangbar. Und in Kabelnetzen sind wir in Österreich in digitalen Kabeln, aber auch in den analogen weitestgehend vertreten. Da hat uns sicherlich sehr geholfen, dass wir die Rechte für die Eishockey-Liga erwerben konnten für 3 Jahre. Und dadurch war es relativ schnell möglich, auch in die analogen Netze zu kommen. In Deutschland und in der Schweiz sieht die Situation ein bisschen anders aus. In Deutschland sind wir in einigen digitalen Kabel vertreten. In Nordrhein-Westfalen Unity Media und Kabel Baden-Württemberg. In den analogen Kabeln ist das sehr schwierig, da noch Sendeplätze zu bekommen, weil die Betreiber einfach keine analogen Plätze mehr vergeben wollen. In der Schweiz, das ist ein ausgewiesenes Kabelland, da spielt Satellit eigentlich gar keine Rolle. Und da sind wir in den digitalen Kabeln über Swisscom und Cablecom vertreten, in den analogen allerdings auch nur sehr spärlich. Ja, wir haben den Anspruch, ein qualitätsvolles Programm zu liefern, was in Richtung öffentlich-rechtlicher Rundfunk geht. Wir möchten schon ein Vollprogramm machen, was alle Sparten auch abdeckt. 2 Bereiche möchten wir ausklammern. Der eine Bereich ist, wir möchten kein Trash machen, wir möchten also ein bestimmtes Niveau nicht unterschreiten. Der zweite Punkt ist, wir möchten keine parteipolitische Gefälligkeitsberichterstattung machen. Wir machen also keinen Kopfsalat an Politikern, weil wir einfach politisch unabhängig sind und nicht wie der eine oder andere öffentlich-rechtliche Sender viele, vor allen Dingen dritte Programme in Deutschland, da sehr stark am Rundfunkrat hängen und die sehr stark von der Landespolitik beeinflusst werden. Also diese Probleme haben wir da Gott sei Dank nicht. Wir versuchen mit zwei Kernbegriffen zu arbeiten. Zum einen, wir möchten Premium-Programm bieten in technischer Qualität, das heißt in Full HD, aber auch in inhaltlicher Qualität. Und zum Zweiten möchten wir den Begriff moderne Heimat neu interpretieren, dass wir sagen, dieser Alpen-Donau-Adria-Raum hat eine große Tradition als Kulturraum, als Gewachsener, und es ist wert, diese Tradition zu zeigen und zu bewahren. Andererseits passieren in diesem Kulturraum auch sehr viel spannende neue Dinge, und es macht auch Sinn, diese neuen Dinge vorzustellen und zu zeigen, dass nicht nur Silicon Valley zukunftsorientiert ist, sondern dass auch in Österreich, in Südtirol, in Bayern und in der Schweiz genauso innovative Köpfe ihr Handwerk betreiben. Der inhaltliche Fokus liegt deswegen auf den Menschen und ihren Geschichten und auf diesem Kulturraum des Alpen-Donau-Adria-Raumes. Vorbild ist ein bisschen, was diese geografische Ausrichtung angeht, dass Alpen-Donau-Adria-Magazin, was es ja seit über 25 Jahren in Österreich damals federführend unter Günter Ziesel in Graz in der Steiermark gegeben hat, was ich damals beim Bayerischen Fernsehen in München betreut hatte und wo wir damals das Konzept hatten, dass sieben Sender in sieben Ländern in fünf Sprachen gemeinsames Programm machen, alle 14 Tage ein Magazin machen. Und dieses grenzüberschreitende Gedanke, der damals noch zu Zeiten des Kalten Krieges initiiert wurde und wo eben Österreich beteiligt war, wo Italien beteiligt war, Bayern, Ungarn, Slowenien und Kroatien, damals also noch Jugoslawien, die Schweiz auch, hat sich gezeigt, dass das so ein tragfähiges Konstrukt ist, dass ich die Idee hatte, mit unserem Eigentümer darüber zu diskutieren, diesen geografischen Ansatz auch für unseren Sender für Servus TV nutzbar zu machen. Insofern, wenn wir uns an alle Leute, die den wachen, aufgeweckten Verstand haben, und wir versuchen als Fernsehsender interessierter Beobachter zu sein der Geschehnisse in diesem Alpen-Adria-Raum und eben zu zeigen, dass die Linzer und die Münchner und die Bozener und die Grazer viel mehr miteinander zu tun haben als die Münchner und die Hamburger beispielsweise, was den Bereich Tourismus, Verkehr, Klima, Wirtschaft und so weiter angeht. Und diese Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, das ist, glaube ich, das Spannende. Insofern, wenn wir uns an alle aufgeschlossenen Menschen, an Querdenker, an jeden, der Interesse an diesen Themen hat, der auch mal über den Gartenzaun hinüberschauen will, der also beispielsweise, wenn es um universitäre Themen geht, eben auch Interesse daran hat, nicht nur zu sehen, wie sieht die Lage für die Studenten hier in Österreich aus, sondern wie sieht es auch in Bayern aus oder in der Schweiz oder in Südtirol? Gibt es da ähnliche Probleme mit Aufnahme von Studenten bei diversen Studiengängen? Wie sieht da die Problematik mit den Bachelor- und Masterstudiengängen aus? Und da gibt es ja viele Gemeinsamkeiten auch in anderen Bereichen. In unserem Nachrichtenmagazin Servo-Journal versuchen wir das immer wieder klar zu machen, wenn also hier beispielsweise in Österreich über die Reform des Bundesheeres gesprochen wird, dann ist es ja auch interessant zu wissen, wie wird die Bundeswehr in Deutschland reformiert und wie sieht das die Situation bei der Schweizer Armee aus. Und das macht, glaube ich, die Stärke dieser Themen aus und auch die Stärke unseres Senders, weil wir da Themen aufgreifen, die andere Sender in dieser Form, in dieser Parallelität nicht zeigen. Wir sind daran interessiert, von den Zuschauern her weibliche wie männliche Zuschauer gleichermaßen anzusprechen, junge wie alte. Es gibt jetzt keine fest definierte Zielgruppe, dass wir sagen, wir wollen jetzt 12, 49 haben oder 29, 39 oder sowas, sondern wir möchten wirklich alle Zuschauer bekommen. Wir haben deswegen auch einen starken Themenmix an jungen Themen, die durch das Red Bull-Fenster bedient werden, aber auch an sehr ursprünglichen, geerdeten Themen wie unsere Brauchtumsendung, Horgasch und andere Sachen, wo wir Brauchtum, Volksmusik in Reinform zeigen, wo es aber nicht darum geht, volkstümliche Themen aufzugreifen, sondern wirklich authentisch, geerdet, echte Volksmusik und echtes Brauchtum auch den Zuschauern nahezubringen. Wir sind ein 24-Stunden-Programm. Wir sind, wie gesagt, aus Salzburg TV hervorgegangen. Salzburg TV war ein Regional- und Lokalsender, der nur eine Stunde Programm am Tag gemacht hat und das in der Wiederholungsschleife dann gelaufen ist. Und wir haben dann innerhalb eines Jahres von Oktober 2008 bis Oktober 2009 den Sender dann umgebaut, haben Salzburg TV weiterlaufen lassen und dann Servus TV dann gebastelt. Und dann sind wir am 1. Oktober 2009 mit Servus an den Start gegangen und haben dann relativ schnell unsere Programmstrecken ausgebaut und haben ein 24-Stunden-Programm jetzt, wobei davon rund 7 Stunden täglich neu produziert werden. Das ist in etwa die gleiche Menge, die auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern produziert wird. Wir sind das einzige Vollprogramm in Europa, was komplett in Full HD produziert und ausstrahlt. Das heißt, jeder Beitrag, der bei uns gemacht wird, wird in Full HD in 1080i produziert, in bester technischer Qualität. Und alte Spielfilme werden nochmal neu abgetastet, sodass sie HD-fähig sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Reiz, auch fürs jüngere Publikum, diese technische Brillanz der Bilder auch anzuschauen. Also wenn man vor Weihnachten in den Elektronikmärkten gewesen ist, bei Saturn oder Mediamarkt, da war bei 2/3 der aufgeschalteten Bildschirme Servus TV als Referenzprogramm, weil eben die technische Brillanz der Bilder hervorragend ist. Wir haben bei dem 7-Stunden-Programm, was wir täglich neu machen, haben wir rund 60% Eigenproduktion, das heißt Sachen, die wir entweder komplett selbst machen oder die wir mit Auftragsproduzenten machen, und eingekaufte Dinge im fiktionalen wie im non-fiktionalen Bereich machen 35-40% aus. Wir haben sehr hochwertige Dokus von der BBC oder von ZDF eingekauft, auch vom Bayerischen Rundfunk, auch von der RAI. Aber wir versuchen also den eigenproduzierten Anteil sehr hoch zu halten, und der liegt auch mindestens auf dem gleichen Niveau wie das bei vergleichbaren öffentlich-rechtlichen Sendern, also Bayerischer Rundfunk, WDR, Arte, Dreisat der Fall ist. Wir haben 4 große Blöcke, wo wir uns besonders tummeln. Zum einen einen großen Block Kultur. Hochkultur, Volkskultur, Alltagskultur. Ein Beispiel aus der Hochkultur: Wir haben einen sehr beachteten Film gemacht, 52 Minuten Länge, über Carlos Kleiber, den Dirigenten, der vor einigen Jahren verstorben ist und dann in Slowenien begraben wurde. Da gab es von vielen Anstalten schon seit Jahren die Versuche, einen Film über ihn und sein Leben und Schaffen zu machen, ist aber nie gelungen, weil die Familie da die Rechte nicht rausgerückt hat. Uns ist es dann tatsächlich gelungen, mit einem Produzenten das Thema dann tatsächlich zu realisieren. Wir haben auch die Schwester, die noch lebt, in Mailand in einem Altersheim aufgespürt und mit ihr ein Interview geführt. Und da war ein sehr bewegender, emotionaler, berührender Film, der, glaube ich, so gut gelungen ist, dass er dann auch hier in Österreich in den Kinos gelaufen ist, was für so einen Dokumentarfilm doch sehr ungewöhnlich ist. Was aber zeigt, dass es wirklich Sinn macht, auch auf Niveau und Qualität zu setzen und nicht nur immer dem Trash den Vorrang zu geben. Und in der Folge ist dann sogar dieser Film dann von Arte gekauft worden. Das war das erste Mal, dass Arte von einem Privatsender einen Film überhaupt gekauft hat. Und in der weiteren Folge ist dann mit Arthouse zusammen eine DVD entstanden, die jetzt im Handel erhältlich ist. Weiter versuchen wir im Kulturbereich, da haben wir einige Beispiele, Kleiber habe ich genannt. Wir haben viele klassische Konzerte, Lang Lang und andere, die wir sonntagsvormittags in der Sonntagsmatinee laufen lassen. Wir haben unsere Kultursendung 14-tägig mit Jan Holländer, dem ehemaligen Direktor der Wiener Staatsoper. Wir hatten da im vergangenen Jahr in seiner letzten Saison eine 6-teilige Reihe gemacht hinter den Kulissen der Wiener Staatsoper, und die ist so gut von den Zuschauern angenommen worden, dass wir daraufhin dann mit ihm jetzt ein 14-tägiges Kulturmagazin machen, was neben Aspekte im ZDF eigentlich das einzig regelmäßige Format ist in diese Richtung, was es im deutschsprachigen Raum in dieser Form gibt. Wir haben eine Literatursendung, die 14-tägig läuft. Auch da kann man sagen, die ARD beispielsweise mit Druckfrisch, mit Dennis Scheck, die ja auch extrem erfolgreich ist. Das Format gibt es nur einmal im Monat und dann sonntagsabends um 23.30 Uhr erst. Und wir versuchen, das alle 14 Tage, indem unser Moderator, der Thomas Rottenberg, durch die Lande fährt und die Autoren an den Schauplätzen ihrer Romane besucht und da mit ihnen diskutiert. Und versuchen das auch zu einer Sendezeit, die zuschauerfreundlicher ist, nämlich gegen 21.15 Uhr. Und auch da zeigt die Erfahrung und die Quoten, dass das durchaus angenommen wird. Dass man mit so einem Format wie dem Literaturmagazin nicht weit über Senderschnitt liegt, ist klar. Aber wenn man da die Hälfte des Senderschnitts hat, dann ist das für ein solches Format schon außerordentlich erfolgreich. Ja, wir haben Sondersendungen zu den Salzburger Festspielen. Wir haben renommierte Protagonisten, die sonst von anderen Genres bekannt sind, wie Elke Heinreich, die früher im ZDF-Literatursendung gemacht hat, die ist im vergangenen Jahr bei uns gewesen und war eine Woche in Salzburg, hat sich die Festspiele angeschaut, die Aufführungen, und hat dann eine Reportage gemacht, meine Festspielzeit. Dieses Jahr wird das der Helmut Karasek machen. Also auch da versuchen wir etwas ungewöhnliche Wege abseits der ausgetretenen Trampelpfade zu gehen. Dann ein ganz wichtiger Punkt sind, glaube ich, unsere Talksendungen. Zum einen der Talk im Hangar 7, der Gesellschafts- und Kulturtalk, der donnerstags abends läuft, wo wir eben nicht versuchen, nur über Namen zu gehen, wie Anne Will oder Maybrit Illner oder Johannes B. Kerner oder Günter Jauch, sondern wo die Gäste und die Themen im Vordergrund stehen. Es geht auch nicht bei uns darum, dass Politiker jede Woche die ewig gleichen Sprechblasen da ablassen können, sondern wir haben da sehr viele wissenschaftliche und kulturaffine Themen, wo wir dann versuchen, wirklich mit den besten Experten Europa und weltweit die nach Salzburg zu holen und mit denen darüber zu diskutieren. Und deswegen haben wir auch eine größere Zahl von Moderatoren, weil nicht jeder Moderator in jedem Thema so drin ist. Und da haben wir Ruprecht Eser beispielsweise, den ehemaligen Anchorman vom ZDF Heute Journal. Wir haben Helmut Brandstätter, Chefredakteur Kurier. Wir haben Tita von Hardenberg, die früher Polylux moderiert hat in der ARD. Also alles ausgewiesene Moderatoren und Experten, die diesem Format dann Tiefe geben, aber ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Und einmal im Monat machen wir diesen Talk aus dem Gebäude der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin, um auch in Deutschland verstärkt Präsenz zu zeigen. Und bei bestimmten Themen macht das auch Sinn, nach Berlin zu gehen. Beispielsweise jetzt im Juli werden wir da eine Sendung aufzeichnen zum Thema 50 Jahre Mauerbau. Und das ist natürlich untrennbar mit Berlin verbunden. Und diese Sendung wird Fritz Pleitgen moderieren, der ehemalige ARD-Vorsitzende, der selbst damals das miterlebt hat und der auch hinterher den Fall der Mauer journalistisch begleitet hat. Und diese Kompetenz, glaube ich, schmückt dann auch jeden Sender. Wir haben einen zweiten, glaube ich, sehr hochwertigen Talk. Besser gesagt ist es eine Mischung aus Magazin und Talk. Das ist der Sport und Talk aus dem Hangar 7 montags abends, wo wir versuchen, erst in Magazinform in der ersten Stunde das Sportgeschehen des Wochenendes aufzuarbeiten und dann in der zweiten Stunde das herausragende Thema des Wochenendes, sei es Formel 1, Fußball oder Eishockey oder Wintersport, dann nochmal mit Gästen zu diskutieren. Und auch hier gilt wie für den Gesellschaftstalk, dass wir da versuchen, Gäste aus Österreich, aber auch aus Schweiz und Deutschland oder aus Italien zu haben, um eben diesen überregionalen Charakter unseres Senders da besonders hervorzustreichen. Wofür wir als an erster Stelle, glaube ich, bekannt geworden sind und was, glaube ich, die Qualitätsdiskussion auch angefacht hat, auch in Deutschland in den Medien, als dann verglichen wurde, was wir machen im Vergleich zu anderen Privatsendern oder auch im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Sendern, war, ist die Sparte der Dokumentation und Reportagen, wo wir versucht haben, in unserer Donnerstagsreportage sehr starke an personenorientierten Geschichte zu erzählen, wo wir jetzt auch seit Januar diesen Jahres Verstärkungen in diesem Bereich bekommen haben durch Walter Köhler und seine Truppe, die früher Universum gemacht haben und jetzt bei uns unter dem Label Terra Mater mittwochs abends den Sendeplatz bespielen. Insofern machen wir uns heute jetzt gegenseitig Konkurrenz. Aber man kann es ja aufzeichnen oder in der Wiederholung sehen oder in der Mediathek nochmal aufrufen. Das ist natürlich eine Farbe, die wirklich exzellent ist und die uns auch in der Wahrnehmung weiterhilft und wo wir natürlich auch die Möglichkeit haben, diese Produkte, wenn wir sie selbst produzieren, auch international zu vermarkten und weiter zu veräußern. Aus dem Leben, die Donnerstagsreportage habe ich schon erwähnt, da spielen viele Bergthemen eine Rolle, aber immer sehr nah an den Personen erzählt und sehr authentisch. Wir haben auch eine weitere Reportage im Sportbereich, die Sportreportage, die Sportdokumentation, wo wir uns auch solchen Themen annehmen wie Doping oder die Ausbildung junger Sportler in der Akademie in Stams oder wo auch immer. Und wir haben im Bereich Wissen, haben wir seit Januar auch, glaube ich, ein ziemlich einzigartiges Magazin, nämlich ein Weltraummagazin unter dem Namen Hubble, wo wir versuchen, die Erkenntnisse, die das Hubble-Teleskop gewinnt und die Forschungsstation in Chile in der Atacama-Wüste, das auch den Zuschauern in verständlicher Art und Weise plausibel zu machen und näher zu bringen. Wir arbeiten da sehr intensiv mit der ESA zusammen und der Moderator ist auch ein Wissenschaftler von der ESA, sodass das also 100%ig wissenschaftlich abgesichert ist und, glaube ich, in der Form auch von keinem anderen Sender weder von öffentlich-rechtlichen noch von privaten so gemacht wird. Im Bereich Fiction haben wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal selbst etwas produziert. Das war eine vierteilige Reihe mit dem Salzburger Produzenten Schwabenitzki, Eine Couch für alle. Die wird jetzt nochmal wiederholt im Sommer. Wir haben dann auch fiktionales Programm eingekauft, beispielsweise Kommissarium Montalbano, das ist im ZDF, sind 4 Folgen gelaufen, es sind aber insgesamt 18 produziert worden. Wir haben alle 18 eingekauft und die 14, die bisher nicht ausgestrahlt wurden beim ZDF, haben wir vom Italienischen ins Deutsche synchronisieren lassen und die werden praktisch in deutscher Erstausstrahlung zum ersten Mal bei uns laufen oder das hat schon angefangen. Nach dem Ende der Eishockeysaison, wir haben die Kultserie aus den 80er Jahren Allein gegen die Mafia eingekauft und wird jetzt ausgestrahlt. Da ist das Problem, dass die technische Qualität, das Ausgangsmaterial leider nicht mehr so optimal ist, wie es eigentlich sein müsste. Wir haben zwar versucht, bestmöglich zu restaurieren, aber das ist etwas schwierig in dem Fall. Und im Herbst werden wir dann mit Romanze Criminale eine weitere Krimiserie haben. Da sind die Bücher von Cataldo im Folio Verlag Wien Bozen erschienen und da sind wir auch der erste Sender im deutschsprachigen Raum, der diese Serie von Italien nach Österreich, nach Deutschland bringt. Im Magazinbereich haben wir, was in den letzten Monaten sehr erfolgreich gelaufen ist, unser Nachrichtenmagazin um 18 Uhr, Servo-Journal. Das war vorher ganz auf Salzburg beschränkt, da hieß es noch Servo Salzburg, hatte nur Salzburger Themen. Wir haben dann im vergangenen Herbst das umgestellt und haben dann solche Themen jetzt an den Start gebracht, wie ich eben schon erwähnt habe, dass man schaut, wie sieht die universitäre Situation in Österreich, Deutschland, Schweiz aus oder die Situation eben des Bundesheeres oder der Bundeswehr oder wie sieht die Gesundheitsvorsorge aus oder was ist mit den Ehefällen in Deutschland, welche Auswirkungen hat das in Österreich und in der Schweiz und so weiter. Wir versuchen dann immer grenzüberschreitend Themen zu finden und Hintergrundberichte zu liefern. Uns ist vollkommen klar, dass wir mit der Nachrichtensendung nicht die Kompetenz, die der ORF mit der ZIP hat oder die ARD mit der Tagesschau oder ZDF mit heute, was sie in 50 Jahren angesammelt haben, bei dem Korrespondentennetz, was sie auch haben, dass wir das nicht da aufholen können, sondern da müssen wir einfach unsere Schwerpunkte anders setzen. Am Anfang war es auch extrem schwierig, internationales Bildmaterial zu bekommen, weil viele Nachrichtenagenturen einfach noch 4:3 Bilder haben, keine 16:9 und schon gar nicht in HD-Qualität, sondern noch in Standardqualität, in SD. Und erst jetzt langsam Reuters und AFP und andere Agenturen anfangen, hochwertiges Material uns zu liefern, sodass es uns dann noch möglich ist, das dann einzubauen, weil wir wollten nicht überall das ganze Programm in HD ausstrahlen und dann die Nachrichten dann in schlechter Qualität. Und da muss man halt versuchen, auch intelligente Anknüpfungspunkte zu finden. Also wenn man die Geschichte damals hatte, wie die Bergkumpel in Chile gerettet wurden, dann haben wir da auf internationales Agenturmaterial zurückgegriffen, haben aber dann selbst einen Beitrag gemacht über die Firma in der Steiermark, die die Seilwinde hergestellt hat, mit denen die Bergkumpel halt rausgeholt worden ist. Und da kommt man dann wieder den Bezug zur Region und zu den Menschen hier finden. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die sich sehr erfolgreich anlässt und wo wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg sind. Dann haben wir ein sehr erfolgreiches Wissensmagazin, Scientia Potentia ist, mit Andreas Jäger, der ja in Österreich auch ein durchaus bekannter Moderator ist, der Meteorologe ist, der wissenschaftlich interessiert ist und der sehr glaubwürdig und kompetent das Magazin präsentiert. Besonders stark dann ist, wenn er auch aus dem Studio rausgehen kann und mal im Feld Versuche probieren kann. Neben dem Wissensmagazin betreut er ja auch unsere Wetterreportagen am Wochenende, wo wir nicht aktuelles Wetter herzeigen, nur eine Wettertafel, wie wird jetzt das Wetter, morgen kann ich in den Gastgarten gehen oder nicht, sondern wo er auch aufzeigt, welche Wetterphänomene es in den verschiedenen Regionen gibt. Und es gibt keine, meteorologisch gesehen, keine andere Region in Europa, die so spannend ist wie die Alpen-Adria-Region, weil da wirklich von Tal zu Tal, von Stadt zu Stadt das Wetter anders sein kann. Und da allgemeingültige Wetterphänomene mal aufzuzeigen, ist ein sehr spannendes Feld. Weiter haben wir ein Kinomagazin, was mittwochs abends immer läuft, was den Kinoabend einläutet, weil wir danach dann noch die europäischen Filmklassiker in den Kinomeilensteinen haben, wo wir dann internationale Produktionen zeigen von renommierten Regisseuren wie Fellini oder Antonioni oder Chabrol oder Buñuel. Im Musikbereich haben sich ja viele Fernsehsender schon in den 80er Jahren oder 90er Jahren dann von Musikformaten verabschiedet. Wir sind der Meinung, dass es sich lohnt, wieder damit anzufangen. Wir haben mit Erik Papillaya das Format Musiknuggets und haben da versucht, internationale Topstars auf der einen Seite, aber auch Newcomer auf der anderen Seite, denen eine Plattform zu geben und mit denen Gespräche zu führen über die Musik und auch darüber hinaus. Wir haben eine sehr stark beachtete Konzertreihe in Concert, wo wir versuchen, wirklich die interessantesten Konzerte, die es weltweit gibt, aufzuspüren und auch in besserer Qualität auszustrahlen. Und wir haben im Repul TV Fenster die Sparte Nightflight, wo wir aus den angesagtesten Clubs der Welt die DJs beobachten und die Musik da entsprechend spielen und zeigen. Dann, was natürlich nicht fehlen darf im Bereich Kulinarik, wir haben die Reihe zu Gast im Icarus, der Hangar 7, der ja auch zum Unternehmen gehört, wo auch die Talksendungen stattfinden, beheimatet ja auch das Restaurant Icarus, wo der Eckart Witzigmann der Patron ist. Und da ist es so, das Konzept, dass einmal im Monat halt ein neuer Gastkoch kommt aus Spanien, aus Mexiko, aus Australien, aus Dänemark und da seine Kreation vorführt. Und wir machen daraus zwei Reportagereihen. Zum einen besuchen wir dann diese Köche in ihrem Heimatland und zeigen, wie sie dort leben und arbeiten. Und in der zweiten Reportage zeigen wir, wie sie mit ihren Lebensmitteln, die sie dann einfliegen und mit ihrem Handwerkszeug dann nach Salzburg kommen und damit Witzigmann und Roland Trettl, dem Chefkoch, dann bei uns zusammen die neuen Gerichte kreieren. Und das ist auch so erfolgreich, dass das mittlerweile auch bei vielen internationalen Fluglinien, Lufthansa und anderen, bei Langstreckenflügen dem Publikum, den Fluggästen gezeigt wird. Wir haben dann kulinarische Reisen, einmal die Reihe Käse, Leib und Leben, da haben wir die besten Käseproduzenten Europas versucht aufzuspüren und sie vorzustellen. Wir haben kulinarische Rundreisen, indem wir einzelne Regionen vorstellen, also beispielsweise Finchborn, Südtirol oder die Bodenseeregion oder was auch immer. Und wir haben jetzt eine neue Reihe, die diese Woche gestartet ist, Gottes Gaben, wo wir die interessantesten Produkte aus den Klöstern des Alpen-Adria-Raumes vorstellen. Dann die Sparte Sport. Wir haben natürlich sehr viel Live-Sport. Ich habe Eishockey schon erwähnt. Das ist in der vergangenen Saison sehr, sehr gut gelaufen. Es gibt aber auch Sport-Events, die in den Repul-Bereich fallen. Vergangenes Jahr war das Air Race, dazu aber auch Cliff Diving oder Crashed Ice oder auch die X-Fighters mit den Motocross-Motorrädern. Da war die letzte Station am vergangenen Samstag in Rom, wo wir live auch übertragen haben, was einen großen Produktionsaufwand bedeutet, was aber wirklich sehr spektakuläre Bilder gibt. Um das Beispiel Eishockey nochmal heranzuziehen, hatte vorher Sky ja übertragen mit 10 oder 11 Kameras. Wir sind jetzt mit 15 Kameras im Einsatz und haben noch ein sehr ausgefeiltes Funkkonzept, in dem wir Mikros in die Bannen eingebaut haben, um genau dem Zuschauer mal deutlich zu machen, wie intensiv dieser Sport ist, und haben auch einige Spieler verkabelt, haben Blick in die Kamera, mit der Kamera Blicke in die Kabinen werfen können, haben also versucht, da den Zuschauer ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen und ihm zu zeigen, dass Eishockey wirklich der schnellste Mannschaftssport der Welt ist. Und den Puck kann man dann auch tatsächlich sehen, wenn man wirklich das Bild in HD-Qualität hat, dann kann man endlich sehen, wo der Puck überhaupt auf dem Eis hin und her flitzt. Also das ist dann schon ein Fernsehenerlebnis der besonderen Art. Das Repul TV Fenster, das ist einfach ein Versuchsprojekt, wo wir schauen, wie die verschiedenen Repul Inhalte funktionieren. Am Anfang waren es die Sportinhalte, wie ich gerade gesagt habe, Crashed Ice, Cliff Diving und X-Fighters, aber es wird verstärkt auch im Repul TV Fenster werden Musik und kulturelle Inhalte angeboten und auch Reportagen gemacht und produziert und Geschichten erzählt, auch an Personen orientiert. Und bisher war das Repul TV Fenster eher am Wochenende, Samstag, Sonntag, und ab 1. Juli, also ab Freitag, ab übermorgen, wollen wir das Repul TV Fenster dann über die ganze Woche von Montag bis Sonntag eine Stunde nachmittags von 16 bis 17 Uhr bringen, um da die jüngere Zielgruppe anzusprechen und das nicht mehr so blockweise am Wochenende machen, sodass das harmonischer ins Programm integriert wird. Von der technischen Reichweite hatte ich eben schon kurz erzählt. Der wichtigste Markt, was natürlich die Werbung angeht und die Refinanzierung angeht, ist der deutsche Markt, weil er 10-mal so groß ist wie der österreichische Markt. Und da sieht man, dass wir besonders halt in dem blau eingezeichneten Gebiet in Nordrhein-Westfalen und Hessen und im rosa eingezeichneten in Baden-Württemberg gut vertreten sind, in den anderen punktuell. Das können wir vielleicht, glaube ich, auf dem nächsten Chart sehen, wie viele Anteile wir haben, genau. Die technische Reichweite ist in Österreich jetzt schon sehr gut. Da haben wir eine Reichweite von knapp 80%, die uns theoretisch oder auch praktisch empfangen können. Die technische Reichweite ist das eine, wie viele Zuschauer tatsächlich einschalten ist das andere. Wir haben momentan eine Zuschauerquote von 0,76% in Österreich. In der Schweiz haben wir eine technische Reichweite von knapp 16% und in Deutschland eine Reichweite, das muss man unterscheiden, einmal in Servus TV Austria und einmal in Servus TV Deutschland. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, seit kurzem die Werbefenster zu splitten. Das heißt, wir machen für Österreich über Astra Digital Satellit österreichische Werbung, für Deutschland deutsche Werbung. Deswegen kann man in Deutschland beide Kanäle aber empfangen. Man muss es dann halt nur entsprechend umprogrammieren und insofern ist der Verbreitungsfähig Servus TV Deutschland erst bei knapp 3%, aber insgesamt liegen wir, wenn man dann die 16% von Servus TV Austria dazu nimmt, bei knapp 20% technischer Reichweite in Deutschland. Die Zuschauerquote in Deutschland und der Schweiz wird jetzt gerade angefangen zu messen, sie ist aber noch so gerade eng an der Wahrnehmungsgrenze, da müssen wir jetzt im nächsten Jahr verstärkt dann unsere Hausaufgaben machen. Soweit erstmal dazu. Ich glaube, bevor wir vielleicht in die Diskussion ansteigen, vielleicht nochmal so drei Anmerkungen dazu. Erstens, es ist, glaube ich, ein sehr ambitioniertes Projekt, als Privatsender ein Programm an den Start zu bekommen und das dann auch weiterzuführen, was sehr, sehr stark auf Premiumqualität technisch und inhaltlicher Art setzt. Das garantiert eben nicht am Anfang hohe Quoten. Wenn wir jetzt Austria's Next Topmodel oder Ähnliches bringen würden, dann hätten wir deutlich höhere Quoten jetzt schon. Das ist keine Frage. Aber uns geht es da auch nicht um den kurzfristigen Erfolg, sondern wir möchten mittel- und langfristig nachhaltig arbeiten. Und natürlich müssen wir uns auch in 5 bis 7 Jahren refinanzieren können und müssen dann die Anschubfinanzierung des Hauses da dann hinter uns lassen. Das ist keine Frage. Aber wir haben diese Zeit, da uns entwickeln zu können und insofern glauben wir, dass es in der Bevölkerung genügend Zuschauer gibt, die bisher als Wenigseher oder als gar schon als Fernsehverweigerer unterwegs waren, weil ihnen das jetzige Programm nicht gefallen hat, die aber vielleicht durch Servus wieder angesprochen werden von einem Programm, was sich eben zum Inhalt macht, die Leute zum Nachdenken zu bringen, ihnen einen Mehrwert zu bieten. Das ist, glaube ich, heutzutage ganz entscheidend. Warum soll ich mich vor die Kiste setzen, wenn ich dahinter keinen Mehrwert habe? Das heißt, jeder, der irgendwas macht heutzutage, weiß, dass der Tag halt nur 24 Stunden hat, dass die Zeit sehr begrenzt ist und da überlegt man sich ganz genau, wo investiere ich meine Zeit und die möchte ich nur dann investieren, wenn ich davon einen Nutzen habe, einen Mehrwert habe und den versuchen wir den Zuschauern zu geben. Das ist der Anspruch, das gelingt mal besser, mal schlechter, aber es ist der Anspruch, an dem wir uns orientieren, dass die Zuschauer sagen können, okay, da habe ich was mitgenommen, das hat mich interessiert, da habe ich was erfahren, was ich bisher noch nicht wusste. Und insofern ist das eben eine mittelfristige und langfristige Strategie, die wir da fahren. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, öffentlich-rechtliche Sender anzugreifen oder auf die anderen Privatsender herabzuschauen. Ganz im Gegenteil, ich habe eben schon gesagt, man kann auch Programme von anderer Niveauhöhe handwerklich extrem gut machen. Das ist immer die Frage, welchen Anspruch und welches Ziel der jeweilige Sender hat und definiert hat. Es kommt auch auf die Struktur des jeweiligen Senders an. Die Öffentlich-Rechtlichen haben durch die Aufsichtsgremien und durch die Verankerung in der Verfassung und im Grundgesetz den Auftrag, zur Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung beizutragen und das Demokratieverständnis der Bevölkerung zu stärken. Darauf ist der ORF verpflichtet, darauf ist auch die ARD und das ZDF und die dritten Programme in Deutschland verpflichtet. Das haben die Privaten nicht. Als RTL, Sat.1, Pro7 sich etabliert haben, konnten sie eigentlich machen, was sie wollen. Es gab dann nur Vorschriften, dass sie eben auch ein Nachrichtenfenster etablieren mussten. Ansonsten waren sie in der Programmierung frei. Und wir versuchen uns einfach zwischen diesen beiden monolithischen Blöcken zu bewegen und zu sagen, wir möchten eine Alternative anbieten. Es geht eben nicht darum, mit dem Finger auf die anderen Privaten zu zeigen oder mit dem Finger auf die Öffentlich-Rechtlichen zu zeigen und zu sagen, wir können da alles besser, sondern es geht darum, dass wir einfach eine Alternative anbieten wollen, die zeitgemäß ist, die nachhaltig ist, die eben nicht nur Probleme aufzeigt, wie das bei vielen Sendung der Fall ist, dass man zwar den Finger in die Wunde legt und sagt, das läuft schief, das läuft schlecht, aber dann die Zuschauer damit allein lässt und dann fragt sich jeder ja, um was ist jetzt, sondern wir möchten auch den nächsten Schritt gehen und sagen, was kann man denn besser machen, was kann man, wie kann man Klimaprobleme lösen, wie kann man Tourismusprobleme lösen, wie kann man Probleme in den einzelnen Bereichen diskutieren und nicht nur diskutieren, sondern wie kann man da auch Lösungsvorschläge bringen. Da sind wir jetzt am Anfang auf dem Weg. Wir möchten gerade in diesen Themen Green Energy, Nachhaltigkeit, Ernährung, Fitness, Gesundheit, in diesen Themen möchten wir uns in der nächsten Zukunft noch breiter aufstellen und eben diese Themen ganz konkret ansprechen. Und das ist für mich, glaube ich, auch eben dieses Stichwort Nachhaltigkeit und die Bedürfnisse der Menschen da ernst zu nehmen, ein zentraler Aspekt, was Qualität und Niveau im Fernsehen ausmacht. Und da würde ich mich sehr darauf freuen, wenn wir da gemeinsam darüber diskutieren können.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Pütz.
Gerne.
Ja. Platz vor die Diskussionsrunde machen wir jetzt im Sitzen, da ist es noch deutlich gemütlich. Ja. Sie haben schon sehr häufig gesprochen jetzt von Qualität. Wir sind ja auch mit dem Anspruch, mit diesem Titel heute hierher gekommen. Qualität zieht sich ja von Anfang an wie so eine Spur eigentlich durch den Werdegang von Servus TV. Wenn ich jetzt, mir ist noch spontan ein Talk eingefallen im Hangar mit Neil Armstrong, den Sie jetzt gar nicht erwähnt haben, aber der meinesgleichen, also den ich sensationell finde, weil man natürlich auch weiß, wie medienscheu Neil Armstrong ist und dass das jemand ist, der nicht so einfach verfügbar ist. Und diese Schiene, Terramata und so weiter, die setzt sich ja sehr, sehr stark fort. Ich möchte jetzt mit einer Frage an Sie beginnen. Wie schafft man diesen Spagat zwischen Qualitätsanspruch und dann doch die Breite zu erreichen? Wir haben jetzt die Reichweiten gesehen. Natürlich ist es wahrscheinlich ein vorrangiges Ziel, mehr Reichweite zu erlangen. Wie ist da die Vision dazu von Ihnen beziehungsweise von Servus TV?
Natürlich ist der Anspruch da, mehr Reichweite zu erzielen, denn wenn man von seinem Programm überzeugt ist, und das sind wir ja, dann möchte man ja auch, dass das von möglichst vielen Zuschauern geteilt wird und gesehen wird, das ist ja keine Frage. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man in erster Linie auf die Qualität setzt, weiter, dass man selbst von dem Format, was man an den Start bekommt, überzeugt ist und dass man dann auch dem Format eine Zeit, eine Chance gibt, sich zu beweisen. Es gibt ja bei vielen Sendern die Attitüde mittlerweile, dass man ein Format an den Start bekommt und nach zwei Wochen, wenn es nicht funktioniert, wird es schon gleich wieder runtergenommen. Das, glaube ich, können wir uns auch gar nicht leisten finanziell, sondern da müssen wir einfach den Formaten diese Chance geben, die Zeit geben. Und da muss man auch einen richtigen Mix haben zwischen Formaten, wo man von vornherein weiß, dass sie nicht über Senderschnitt liegen werden. Beispiel Literaturmagazin, Beispiel der Talk im Hangar 7. Natürlich das sind Formate, die auf das Renommee einzahlen. Man muss eigentlich sagen, es sind immer drei Punkte zu berücksichtigen. Erstens, jedes Format muss das Niveau haben, was wir uns vorstellen. Und dann muss es zweitens entweder Quote machen mit dieser Qualität oder es muss auf das Renommee des Senders einzahlen. Im Idealfall macht es beides. Es macht Quote und ist Image- und Prestigeträchtig. Neil Armstrong ist zum Beispiel gewesen, den Talk, weil er von so außerordentlicher eindrucksvollen Intensität ist, den werden wir dieses Jahr nochmal am 21. Juli, glaube ich, wiederholen, zum 42. Jahrestag der Mondlandung. Da haben wir ein halbes Jahr gebraucht, um ihn zu überzeugen, dass er zu uns kommt. Das war der erste öffentliche Auftritt vor Publikum, seitdem er den ersten Schritt auf den Mond gesetzt hat. Das war wirklich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders ein ganz großes emotionales Erlebnis. So ein Talk, der hebt natürlich das Image des Produktes und des Senders, das ist gar keine Frage. Auch wenn er damals, weil wir dann noch, das war noch ein Jahr zurück, da der Talk hatte jetzt nicht die überwältigenden Quoten gehabt, weil uns dann noch kaum einer kannte. Aber das hat sich umgesprochen, das ist in den Zeitungen veröffentlicht worden und dadurch ist das Interesse geweckt worden. Mhm. Und insofern müssen wir halt versuchen, mit den Produkten zu überzeugen, müssen versuchen, auch Erzählstrukturen zu finden, die zeitgemäß sind, wo wir nah an den Menschen sind, wo wir nicht Magazine bringen, die schon vor 30 Jahren hätten laufen können bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern da muss man auch schon die Entwicklung und die veränderten Sehgewohnheiten halt mit berücksichtigen, dass eben viele Menschen heutzutage auch leicht abgelenkt werden und dass man denen schon eine spannende Geschichte erzählen muss. Ja. und nicht nur ein Event einfach zeigen muss. Wir haben gerade im Sportbereich gesehen, dass da auch noch Schwächen sind beim Red Bull TV-Fenster, wo zwar spektakuläre Ereignisse von uns gezeigt werden und abgefilmt werden, wo aber, wenn wir Vorberichterstattung und Nachberichterstattung machen, da die Geschichten noch viel besser werden müssen, um die Zuschauer da bei Laune zu halten. Im Servus-Bereich, bei den Dokumentationen aus dem Leben, ist das da schon besser gelungen. Auch da gibt es Schwankungen, aber wenn wir da zum Beispiel eine intensive Reportage zeigen über die höchstgelegene Hütte, das Müllerhaus in Südtirol, und zeigen, wie da der Pächter mit seiner Begleiterin das Haus da am Leben erhält. Und wenn man sieht, mit welchen Mühen, welche Arbeit, mit welcher Leidenschaft die da arbeiten, wenn man es schafft, diese Leidenschaft herauszukitzeln, dann bleibt der Zuschauer auch vor dem Fernseher und ist davon gefangen. Ja. Und deswegen geht es eben darum, keine 0815-Reportage einfach nur so hinzuschludern, sondern da muss man wirklich sehr, sehr viel Herzblut investieren. Und deswegen ist auch der Betreuungsaufwand, den unsere Redakteure haben, sehr hoch, weil sie entweder selbst oder mit den Produktionsfirmen sehr, sehr intensiv diese Produkte immer wieder betreuen und versuchen zu verbessern, um einfach auch wirklich ein sehr gelungenes Produkt dann herzustellen, und was dann einerseits die Zuschauer feststellt und was andererseits dann auch so hochwertig produziert ist, dass wir es international vermarkten können.
Ich muss ja gestehen, es gibt eine Sendung auf Servus TV, da wusste ich den Titel nicht zu interpretieren, und das war Horgast. Ich musste wirklich nachschlagen und mich kundig machen, was das heißt. Und habe das so mit Tratschen, mich austauschen.
Austauschen, zusammensitzen, ja. Plaudern, genau.
So gesehen haben Sie den Bildungsauftrag hier auch erfüllt. liebe Damen und Herren, ich darf Sie suchen. Stellen Sie einfach Ihre Fragen, was Ihnen am Herzen liegt. Hier bitte. Ganz kurz noch, bis das Mikro da ist, dann verstehen wir Sie besser.
Verena Reisinger, ich arbeite für LiveTool, das ist eine Non-Profit-Organisation, die für Menschen mit Behinderung im Bereich assistierender Technologien Beratungen anbietet und auch Forschungen entwickelt. Und mich hat jetzt Ihr ganz letztes Statement ermutigt, diese Frage zu stellen, weil ich habe mich nämlich eben gefragt, wie würde bei Servus TV qualitätsvolle Berichterstattung über soziale Themen ausschauen? Haben Sie da Ideen dazu? Und gibt es auf der anderen Seite auch so etwas wie einen unternehmerischen Auftrag, eine Corporate Social Responsibility? Und eine zweite ganz andere Frage, wie beobachten Sie so Ihre Mitbewerber? Glauben Sie, dass die Qualität, die Sie jetzt hier vorlegen, uns auch hoffen lassen darf, dass dort auf den anderen Sendern auch wieder mehr Qualität zu erwarten sein darf?
Zur ersten Frage gleich. Wir haben beispielsweise eine Reportage gemacht über den Herrn Geierspichler, der bei Olympia teilgenommen hat, bei den Paralympics, der im Rollstuhl sitzt, der phänomenale Leistung gebracht hat. Wir haben eine Reportage gemacht über einen blinden Bergsteiger, der zum Mount Everest gegangen ist und versucht hat, den zu besteigen. Wir haben auch noch viele andere Sachen gemacht. Wir machen da kein eigenes Magazin draus, weil das dann immer so diesen Charakter hat, Achtung, schaut mal hier, sondern wir versuchen das in das normale Programm zu integrieren, weil wir es auch für sinnvoll halten, das als so normal wie möglich darzustellen, den Umgang miteinander. Und dass wir da noch mehr machen können und müssen, das ist uns klar, aber da sind wir am Anfang. Dann braucht man natürlich auch die richtigen Autoren, die diese Geschichten erzählen und umsetzen können. Aber das ist ein Thema, das wir, auch wenn wir nicht dazu gesetzlich verpflichtet sind, das trotzdem gerne wahrnehmen, weil wir das auch für eine wichtige Aufgabe halten. Also wenn wir nicht auch solche Themen machen würden, der ganze Sender ist ja darauf ausgerichtet, eigentlich Aufträge auszuführen, die eigentlich gesetzlich den Öffentlich-Rechtlichen ins Stammbuch geschrieben sind, sei es Information, Bildung, Kultur, Unterhaltung. Und dazu gehört natürlich auch ein zeitgemäßer Umgang mit den Themen, was den Behindertenbereich angeht, ist gar keine Frage. Und zum zweiten Punkt ist natürlich sehr interessant zu sehen, dass einige Sender darauf reagiert haben. Zum einen gibt es Sender, die mit uns jetzt zusammenarbeiten wollen, was Öffentlich-Rechtliche, was früher undenkbar gewesen wäre, dass die ARD mit ProSieben oder Kabel 1 oder was zusammenarbeitet. Wir haben jetzt schon Co-Produktionen, wo wir gemeinsame Projekte machen mit dem WDR, mit dem Westdeutschen Rundfunk, mit dem Norddeutschen Rundfunk, mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, mit dem Schweizer Fernsehen, mit ZDF, mit Arte. Das heißt, wir werden jetzt durchaus ernst genommen, auch wenn wir noch ein relativ kleiner Sender sind und gesamteuropäisch ja noch total unbedeutend sind. Aber trotzdem hat man in diesen Sendern dazu Kenntnis genommen, dass wir da wirklich niveauvoll produzieren, und da möchte man mit uns zusammenarbeiten. Und was hier in Österreich den Markt angeht, da braucht man sich hier nur anzuschauen, dass jetzt der ORF mit TV1 beziehungsweise dann ORF3 genau in diese Richtung gehen wird. Ich bin gestern in Wien bei der RTR gewesen, bei der Regulierungsbehörde, und da hat der Kollege Schürer, der für TV1 oder ORF3 zuständig ist, das Programmschema vorgestellt, und da habe ich viele Dinge wiedergefunden, die mir sehr bekannt vorkamen. Und insofern ist das ja ein Kompliment, dass andere Sender da auf den Zug wieder aufspringen und es vielleicht auch für sinnvoll halten, vielleicht von der Trash-Schiene wieder abzukommen und Qualität zu produzieren.
Okay, danke schön. Bitte hier gleich.
Michael Reuter, Donau Universität Krems. Sie haben jetzt angesprochen, dass Sie da einige Inhalte wiedererkannt haben. Jetzt leben natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, wie wir alle wissen, von Gebühren. Es gibt einige Experten, die schon seit einiger Zeit sagen, es wäre doch weit klüger, nicht sendergebunden Gebühren einzuheben, sondern inhaltsgebunden Gebühren einzuheben. Gibt es gerade auch im Hinblick darauf, dass Sie sagen, 5 bis 7 Jahre haben Sie Zeit, um auch dieses hochqualitative Programm zu refinanzieren, gibt es da sozusagen auch einen Gedanken, den man daran, ich will nicht sagen verschwendet, aber investiert in diese Überlegung?
Wir können es ja nicht beeinflussen. Also wenn die allgemeine Stimmungslage sich in der Bevölkerung ändert und das duale System zur Disposition gestellt würde und über die Finanzierung dieses Systems debattiert würde, dann müsste man schauen, was dabei rauskommt. Wir hätten nichts dagegen, wenn inhaltsgebunden gefördert würde. Es gibt ja einen Fördertopf bei der RTR, wo wir auch einige Projekte eingereicht haben. Und wo beispielsweise unser Nachrichtenmagazin auch gefördert worden ist und einige andere Kulturdoku-Reportagen. Ich glaube, die sechsteilige Serie Hinter den Kulissen der Wiener Staatsoper ist, glaube ich, auch gefördert worden. Aber das war ein sehr geringer Betrag. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also das ist davon können wir nicht existieren. Das ist ein schönes Zuckerl, aber mehr auch nicht. Ich bin prinzipiell ein großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil ich selbst ganz stark öffentlich-rechtlich geprägt bin. Ich habe bei der BBC gearbeitet, bei der Deutschen Welle, bei der RAI und auch bei der ARD. Bei Dreisat, also ich weiß die Vorzüge zu schätzen und weiß auch, dass der ORF, auch wenn da viel Kritik geübt wird, dass aber trotzdem der ORF in vielen Bereichen bei ORF2 ja sehr qualitätsvolles Programm macht und seinen Bildungsauftrag da durchaus erfüllt und ernst nimmt. Und wenn man das Fernsehen dem freien Spiel der Kräfte überlassen würde, es gäbe nur Privatfernsehen, dann würde, glaube ich, das Niveau noch viel weiter verflachen. Das wäre, glaube ich, keine Lösung. Man könnte höchstens eben darüber nachdenken, dass man völlig senderunabhängig eben Inhalte fördert oder dass man einfach die Trennung des dualen Systems noch stärker macht, indem man sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ORF, ARD, ZDF, die dürfen überhaupt nicht werben, sondern müssen sich ausschließlich über Gebühren finanzieren. Ich hätte dann noch kein Problem damit, noch 5 Euro mehr zu zahlen, wenn als Kunde, wenn dann das Programm entsprechend ist, und auf der anderen Seite dann eben die Privaten, die sich eben ausschließlich durch Werbung finanzieren. Also da hätte ich auch kein Problem damit, ne? Was man immer im Einzelfall diskutieren kann, gehört es zum öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie jetzt beim ZDF, dass man für 500-600 Millionen die Champions League kauft oder sowas, darüber und dann dafür dann andere Sparten vernachlässigen muss. Das ist eine Diskussion, die, glaube ich, nie enden wird, ne? Das ist klar.
Dankeschön. Bitte der Herr hier vorne.
Danke. Erich Ries, Europäisches Südarchiv. Zum einen würde mich interessieren, welches Budget steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie das sagen dürfen. Und zum anderen, mit dem hohen Qualitätsanspruch, den Sie sich selber stellen, machen Sie eine Schere auf gegenüber der Quote. Ich vergleiche das jetzt, ich weiß, dass hier der Vergleich hinkt, aber Ö1 kann noch so gut werden, es wird nie die Hörerzahl von Ö3 erreichen. Sehen Sie da eine Lösung, dass diese Quote wieder... dass die Quote trotzdem erreichen, die erwünschte.
Zum Punkt 1 haben wir natürlich völlig recht. Über Budgetzahlen spricht man in unserem Unternehmen nicht, das ist natürlich ganz klar, weil wir das auch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert haben wollen, machen andere Unternehmen in dem Sinne auch nicht. Aber ich kann nur sagen, dass das Budget bei weitem nicht so groß angesiedelt ist, wie es in den Medien diskutiert wird, sondern es geht darum, mit einem überschaubaren Budget, mit einer überschaubaren Zahl von Mitarbeitern zu zeigen, dass man ein qualitätsvolles Programm macht. Das zeigt das Unternehmen, glaube ich, auch in anderen Bereichen. Der zweite Punkt ist eine ganz wichtige und ganz spannende Frage. Wir glauben, dass wir mit diesem Ansatz das schon schaffen können. Wir werden natürlich nie diese Quoten machen wie RTL. Das ist uns vollkommen klar. RTL ist Marktführer in Deutschland, noch vor ARD und ZDF. das werden wir nie erreichen mit unserem Programm. Dafür müssen wir ein anderes Programm machen, das ist keine Frage. Aber wir haben schon den Anspruch, dass wir aus einer Nische, wie Arte sie jetzt hat, mit 0,7% in Deutschland oder Dreisat mit 0,8 oder 0,9%, dass wir da rauskommen und dass wir da auf Dauer stärker sind. Das müssen wir auch, damit wir uns refinanzieren können. Und der zweite Aspekt, warum das gelingen kann, ist, weil wir uns eben nicht nur auf Österreich konzentrieren, weil mit 8 Millionen Einwohnern und dem dahinterstehenden Werbemarkt lässt sich das nicht finanzieren, sondern deswegen ist ja auch diese Idee geboren, zu sagen, wir bedienen den Alpen- und Adria-Raum und bespielen Österreich, Deutschland, Schweiz und Südtirol, weil der deutsche Werbemarkt halt 10-mal so groß ist mit 80 Millionen Einwohnern. Sonst wäre das überhaupt nicht möglich, sonst wäre das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und die Refinanzierung muss natürlich sich aus zwei Töpfen speisen. Zum einen aus der Werbung im Wesentlichen, wobei wir davon ausgehen, dass eben viele Premium-Werbekunden, die in den dritten Programmen der ARD, also beim Bayerischen Rundfunk beispielsweise, nicht werben dürfen, weil die werbefrei sind, die wollen in vielen Privaten nicht mehr werben, weil da eben das Niveau nicht ihnen mehr entspricht oder weil der Streuverlust der Zuschauer viel zu groß ist. Zum Beispiel beim Dschungelcamp, was zwar extrem erfolgreich war, wurde aber extrem wenig geworben, weil einfach der Streuverlust so groß war, weil die Zuschauerzahl sehr heterogen war. Bei unserem Programm, bei den Talks oder bei den Dokumentationen oder bei den Magazinsendungen haben wir ein klar umrissenes Publikum, eher die besser gebildeten Mitbewohner und eher die Leute, die aufgeschlossen interessiert sind, die besser verdient sind. Und das sind eigentlich genau die Kunden, die Premium-Marken wie Autofirmen, BMW, Audi oder Uhrenfirmen wie Breitling oder Omega oder Rolex natürlich dann viel lieber haben, weil sie dann sehen, da können wir unsere Werbung zielgerichteter platzieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir versuchen, so hochwertig unsere eigenen Formate zu produzieren, dass wir die international vermarkten können. Wie am Beispiel Carlos Kleiber, aber auch viele Dokus, die Bezug zum Alpenraum haben, Berggeschichten, wo wir was mit Hans Kammerlander oder Reinhold Messner machen. Das sind Dinge, die gerade im asiatischen Raum besonders gut funktionieren. Nicht nur im europäischen Rahmen, sondern auch im asiatischen Raum. In Japan, in China, in Indien. Nicht umsonst gibt es ja viele Bollywood-Produktionen aus Indien, die in Österreich oder in der Schweiz stattfinden und umgekehrt möchten die unbedingt HD-Content haben, der im Alpenraum spielt und da sehen wir eine große Möglichkeit, auch Inhalt zu generieren, den wir weiterverkaufen können. Und natürlich, wenn man auch solche Top-Produkte hat wie Terra Mater, auch Walter Köhler mit seinen Kollegen wird natürlich versuchen, Eigenproduktion zu machen, die er international vermarkten kann, wie er das ja früher bei Universum auch schon erfolgreich gezeigt hat. Da vielleicht noch zur Erklärung, Terra Mater ist genauso wie Servus TV eine Tochter eben des Red Bull Media House und das Red Bull Media House ist wiederum eine Tochter von Red Bull in Fuschel von der Zentrale, sodass das praktisch ein Schwesterunternehmen ist, was Terra Mater, was in erster Linie uns beliefert, wenn wir Bedarf haben. Und erst dann, wenn wir keinen Bedarf haben, dass dann international halt anderen Partnern, BBC oder ZDF oder sowas anbietet. Aber wir können uns nur refinanzieren und wir können nur wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn wir eben Österreich, Deutschland, Schweiz den Markt flächendeckend abbilden. Und dann eine Position finden, die irgendwo zwischen Arte auf der einen Seite und RTL auf der anderen Seite liegt. Also es wird eher tendenziell Richtung, wenn wir so ungefähr erfolgreich sind wie die dritten Programme der ARD, dann ist es, glaube ich, das ist schon ein extrem sportliches Ziel, dann, glaube ich, wäre die Übung gelungen. Aber mehr zu erwarten ist einfach völlig unrealistisch und würde an den Realitäten vorbeigehen.
Okay, hier haben wir noch eine Frage.
Ja, ich hätte da noch eine Frage, und zwar die 60% ist Eigenproduktion. Wie setze ich das zusammen? Ist das rein Servus TV oder sind die Partner auch dabei?
Also die Eigenproduktion.
Von der Eigenproduktion, genau.
Eigenproduktion ist entweder das, was unsere Redakteure selbst filmen und selbst drehen und selbst produzieren oder was sie gemeinsam mit Produktionsfirmen in Österreich oder in Deutschland machen. Das läuft generell im Fernsehbusiness unter Eigenproduktion. Was keine Eigenproduktion ist, ist reiner Zukauf. Also wenn wir eine Dokumentation oder einen Film vom ZDF einkaufen, dann fällt das natürlich nicht unter Eigenproduktion. Aber alles andere, was wir selbst machen oder was wir zusammen mit einer Produktionsfirma machen, die in unserem Auftrag eine Doku macht, beispielsweise den Film über Carlos Kleiber, hat eine Produktionsfirma gemacht und diese Produktionsfirma hat das in unserem Auftrag gemacht, unser Redakteur und unser Redaktionsleiter, unser Kulturchef hat das beaufsichtigt, das heißt, das ist natürlich unser Produkt, weil es genauso hergestellt worden ist, wie wir es haben wollen.
Okay.
Ich möchte jetzt noch eine Frage anschließen. Wir wissen ja alle, Red Bull steht als Konzern im Hintergrund mit vielen Produkten, die Sie uns ja heute auch schon aufgelistet haben. Ergeben sich dadurch auch Synergien? Das heißt, dass Sie Beiträge, die jetzt am Fernsehen laufen, dann auch im Servus Magazin zum Beispiel bringen? Ist das schon ein Multiplikatoreneffekt, der sich hier positiv auswirkt?
Absolut. Also das ist genau so, wie Sie sagen. Wir haben im vergangenen Sommer haben wir zusammengesessen, haben überlegt, was könnte man im Printbereich noch machen, und da sind wir auf die Idee mit dem Magazin Servus in Stadt und Land gekommen. Die erste Ausgabe kam, glaube ich, die Dezemberausgabe, kam am letzten Dienstag im November. Und da finden viele Themen statt. Gibt es kulinarische Themen, da gibt es Themen aus dem Bereich Garten, aus Architektur, da gibt es die letzten Handwerker, fast ausgestorbene Berufe. Und da gibt es Geschichten, die wir jetzt gemeinsam produzieren, wo wir den entsprechenden Vorlauf haben und wo wir versuchen, ein gemeinsames Team hinzuschicken, wo dann einerseits das Fernsehprodukt entsteht und andererseits dann die Reportage für das Printprodukt. Und auch vielleicht die Fotos, die gemacht werden, werden dann teilweise von unserer Presseabteilung eingesetzt, und teilweise finden die Fotos dann Niederschlag hier in dem Printmagazin. Und das ist jetzt nach einer Anlaufphase, ist da die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen den Schwestern hier extrem gut. Und gleiches gilt natürlich auch für Sportevents. Die werden dann teilweise im Red Bull Inter abgebildet oder in Speedweek. Das ist auch noch eine Sportzeitschrift, die habe ich noch vergessen zu erwähnen. Und da versuchen wir natürlich so synergetisch wie möglich zu arbeiten. Das macht ja den Reiz aus, wenn man dabei ist, sag ich mal, ein kleines Medienhaus zu entwickeln, wo eben alle Sparten auch vertreten sind. Und nur so kann man, glaube ich, in Zukunft arbeiten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man multimedial arbeitet, dass man viele Dinge halt im Fernsehen macht, dass man die im Printbereich macht, dass man die im Radio vielleicht macht oder dass man sie im Internet macht. Also gerade die Kombination Print, Internet, Fernsehen ist, glaube ich, eine, die auch in Zukunft noch Bestand haben wird. Also ich bin nicht derjenige, der glaubt, dass alle Fernsehinhalte demnächst ins Internet wandern. Das mag für kurze Clips, für Nachrichten, Junkies, für Leute, die sich schnell informieren wollen, ist das Internet das ideale Medium, um sich auch mal einen kurzen Clip auf YouTube anzuschauen. Wenn man aber eine opulente Terramata-Dokumentation ansehen will, dann will ich die weder im Internet schauen, noch auf meinem Handy in so einem kleinen Bildschirm, sondern dann möchte ich die auf einem großen HD-Bildschirm sehen. Und insofern, glaube ich, ergänzen sich da die Medien und lösen sich nicht gegenseitig ab.
Bin ich ganz Ihrer Meinung und auch davon überzeugt, dass die sogenannten klassischen Medien nicht abgelöst werden. Sie werden höchstwahrscheinlich nur ergänzt. Ein Beispiel ist ja auch Printmedium. Wenn man die Zeit in Deutschland hernimmt, als zweitmeistgelesene Zeitung, eindeutig als Qualitätsmedium ausgewiesen, sehr erfolgreich. Also können wir doch zuversichtlich sein, dass sich die Qualitätsschiene schon auch durchsetzen kann und hoffentlich wird. Gibt es sonst noch Fragen? Bitte noch eine. Ja? Und hier habe ich noch notiert.
Der Informationsbereich ist noch relativ klein gehalten. Das noch impliziert schon die Frage. Gerade der Vergleich zu anderen Öffentlich-Rechtlichen zeigte, dass gerade der Informationsbereich dort besonders stark ist. Also die Leute schauen die RTL-Nachrichten, aber wenn eine Krise ist, schalten sie auf die Tagesschau. Sozusagen ein Asset der Öffentlich-Rechtlichen ist gerade dieser Informationsbereich. Und bedeutet das ein bisschen Kopfzerbrechen? Bringen Sie das ein bisschen Kopfzerbrechen, wenn Sie sagen, wir gehen dann noch nicht so tief rein? Und die angehängte Frage ist, werden Sie das noch tun?
Natürlich ist das schön, wenn man über so ein Korrespondentennetz verfügt wie die ARD. Ich bin selbst früher ARD-Korrespondent gewesen, unter anderem in Italien und im Vatikan. Das ist natürlich ein wunderbares Fund, mit dem die ARD wuchern kann. Aber die haben das über Jahrzehnte aufgebaut und das verschlingt Unsummen, die natürlich mit den Gebührengeldern bezahlt werden. Die haben wir natürlich nicht. Und ein reiner Nachrichtensender, man sieht auch, welche Schwierigkeiten NTV oder N24 haben, auch mit der Finanzierung, die ausgegliedert worden sind aus bestehenden Senderstrukturen. Das ist extrem schwierig. Natürlich ist das ein Anliegen, auch die Nachrichtenkompetenz auszubauen, aus dem einfachen Grund, weil dadurch eben auch mehr Kompetenz und Glaubwürdigkeit dem Sender zugeschrieben wird. Und trotzdem haben wir damals, als wir zum Oktober 2009 angefangen haben, haben wir gar keine Nachrichten gehabt, sondern haben dann mit dem täglichen Infotainment-Magazin Gut Leben sind wir dann startgegangen, um erstmal ein bisschen zu üben. Das lag zum einen daran, dass eben die Agenturen überhaupt noch kein Bildmaterial liefern konnten. Das lag zum anderen daran, dass viele Kamerateams oder Produktionsfirmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, in Bozen, in Graz, in Stuttgart oder wo auch immer, in Bern, in Basel, überhaupt kein HD-Equipment hatten. Die mussten sich das erstmal anschaffen. Da haben wir gesagt, okay, mit so einem Infotainment-Magazin, da müssen wir nicht tagesaktuell arbeiten, da können wir vorproduzieren, da kann man das mal üben. Und als das dann funktioniert hat, und wir die Strukturen so langsam aufgebaut haben, dann haben wir gesagt, jetzt können wir auch Nachrichtenmagazin am Start bringen. Dann haben wir es erst nur für den Salzburger Raum gemacht, Servus Salzburg, und dann mit Servus Journal für den gesamten Alm-AD-Raum und natürlich auch mit dem Weltnachrichtenblock. Und der Erfolg, die wachsenden Zuschauerzahlen geben uns recht, dass da eben die Kompetenz und Glaubwürdigkeit uns auch langsam zugebilligt wird. Natürlich bei großen Ereignissen wird dann trotzdem eben die Zipgeschau oder die Tagesschau, das ist auch klar. Und dann auch nicht RTL, obwohl Klöppel und RTL eine super Arbeit machen. Auch da zum Beispiel eben darf man nicht schwarz-weiß malen, öffentlich-rechtlich, privat, sondern RTL macht da mit dem Enker Klöppel eine hervorragende Arbeit. Und da wollen wir natürlich auch uns in diesem Segment dann weiter versuchen, da zu entwickeln. Aber das wird natürlich nicht diese Ausmaße annehmen, wie die ARD das mit dem Korrespondentennetz macht. Das ist auf Dauer auch in 10 Jahren oder 20 Jahren nicht finanzierbar, sondern wir werden versuchen, eine bestimmte Farbe zu spielen, den Informationsbereich, auch den Bürgerbeteiligungsbereich an Bürgersendungen, so wie das der WDR oder der BR macht, da versuchen, das anzugehen und das mal zu forcieren und voranzutreiben, aber in einem Rahmen, der für uns finanzierbar und noch handhabbar ist. Also da darf man nicht, glaube ich, übermütig werden und den 5. Schritt vor dem 2. machen, sondern da muss man auch seine Grenzen kennen und sagen, okay, das kann man machen. Ich würde auch gerne die Champions League im Fußball übertragen, aber ist halt nicht machbar. Und aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die rechte Situation immer sehr schwierig ist. Zum anderen, weil wir als Alpen-Adria-Sender, wir brauchen eben nicht nur die Rechte wie der ORF für Österreich oder wie RTL für Deutschland, sondern wir brauchen die Rechte für Österreich, Deutschland und die Schweiz und Italien. Und das ist für keinen Sender der Welt finanzierbar. Insofern ist also Champions League Fußball oder Deutsche Fußball-Bundesliga oder Formel 1 oder sowas ist eigentlich utopisch. Ne?
Okay. Hier hinten haben wir noch eine Frage.
Danke. Mich würde interessieren, inwieweit fördert oder verhindert die klare Positionierung und das Image von Red Bull andererseits das Image von Servus TV. Also gerade wenn ich jetzt an die Zielgruppenvergleich von einem Konzern wie Red Bull und dem Anspruch von Servus TV, spielt sich das nicht? Gibt es da nicht in der Wahrnehmung ein Imageproblem, auch wenn man jetzt dann so das erste Mal hört, Servus TV, und dann erfahrt, dass Red Bull im Hintergrund steht, dass man dann sofort eine andere Wahrnehmung vom Sender hat, als wenn man ohne Red Bull das Programm anschauen würde oder die Ausrichtung sich betrachten würde?
Ja, wichtige Frage. Es gab natürlich zwei Probleme, mit denen wir zu kämpfen hatten. Zum einen diese Wahrnehmung, okay, das ist ein Red Bull-Sender, das ist ein Dosensender, sage ich jetzt mal. Da wird eh nur Reklame für die Dose gemacht und die wird in jedem zweiten Bild sieht man den Bullen durchs Bild laufen. Und das andere war der Name Servus, wo gesagt wird, das ist eh nur so ein Lederhosensender, der Karl Moik und Silbereisen bringt und Carmen Nebel und nichts anderes. Wenn man dann aber, glaube ich, unser Programm sich anschaut, dann sieht man ja, dass dem nicht so ist, dass Servus ein ernstzunehmender Sender ist, der weder Volksmusik macht, echte Volksmusik macht und wenn er Sport macht, auch wirklich Sport herzeigt und nicht keine Werbeplattform für Red Bull ist, weil das Unternehmen schlau genug ist zu wissen, dass das einfach nicht funktioniert, auf so platte Art und Weise Marketing fürs eigene Unternehmen zu machen. Das funktioniert so nicht, sondern es geht darum, ein gutes Produkt zu machen, wirklich den Anspruch zu haben, den der Eigentümer auch hat, eben zu sagen, die Fernsehangebote, die es momentan gibt, die stellen mich nicht zufrieden. Ich möchte gerne mit einem dritten Weg beweisen zwischen den öffentlich-rechtlichen und privaten, dass es auch anders geht. Und diese Red Bull-Komponente, die ist ja in dem Red Bull-Fenster auch markiert worden, so wie eben Spiegel TV bei Sat.1 als Fensterprogramm. Das ist auch entsprechend ausgewiesen, ist auch legal und legitim. Und auch da ist es ja so, habe ich eben schon angedeutet, dass eben es nicht nur darum geht, eben die Red Bull-Inhalte zu zeigen, also Cliffdiving oder andere Formate, wo natürlich auch Branding, weil es ein Red Bull-Event ist, zu sehen ist, sondern es werden zunehmend ja auch Dokus und Reportagen im kulturellen Bereich produziert, die überhaupt völlig ungebrandet sind, die gar nichts mit Red Bull zu tun haben. Und das wird von der jungen Zielgruppe auch gut angenommen und das verstehen die Zuschauer auch, wenn sie unseren Sender dann auch ein paar Mal eingeschaltet haben. Dass das trotzdem als Startvoraussetzung uns das Leben nicht einfacher gemacht hat, das gebe ich gerne zu.
Gut, danke schön. Sonst noch Fragen? So, dann darf ich
doch, da gibt's noch
wegen der Nähe hier und dann hier noch.
Ich bin noch mal am Thema Qualität hängen geblieben. Ich habe mich jetzt gefragt, Sie haben sehr schön dargestellt, was so Ihre Eckpfeiler für Qualität sind. Können Sie die auch schon messen? Also gibt es bei Servus TV schon einen inhaltlichen Qualitätsmanager?
Also bei uns ist es so, dass jedes Format eben nicht von dem zuständigen Abteilungs- oder Bereichsleiter einfach nur an den Start gebracht wird und nach Gusto, jetzt möchte ich mal ein Kulturmagazin an den Start bringen und dann lassen wir das mal laufen, sondern dass dadurch, dass wir ein kleiner Sender sind, der aber sehr, glaube ich, sehr effizient arbeiten kann, haben wir sehr flache Strukturen und wir versuchen mit allen Abteilungsleitern uns immer zusammenzusetzen, einmal die Woche, mindestens einmal die Woche, meistens sogar zweimal die Woche, wo wir über alle Formate diskutieren, wo über alle Formate diskutiert wird, wo der Sportchef was zur Kultur sagt, der Kulturchef was zur Information, der Informationschef was zur Bildung und so weiter und wo wir sehr kontrovers über die einzelnen Formate diskutieren und wo jedes Format jede Woche eigentlich wieder zur Diskussion gestellt wird und wo man überlegt, was kann man besser machen, was kann man anders machen, was muss sich ändern, haben wir den Zuschauer da überfordert oder unterfordert, haben wir da was falsch gemacht, was war schlecht, also das wird sehr regelmäßig gemacht. Wir machen auch Marktforschung und testen ab, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche Moderatoren funktionieren, welche nicht, welche Inhalte, welche Erzählstrukturen, also insofern ist das ein Mix aus interner, sehr starker Beobachtung, die auch dann umgehend dann umgesetzt wird und zum anderen halt externe Marktforschung, Beobachtung von außen, die uns auch hilft, die Formate da zu optimieren. Und das Dritte ist natürlich, dass wir dann natürlich auch merken, mit der Quote nach und nach, was funktioniert und was nicht, aber da sind wir nicht eben, da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht die Nerven verlieren müssen nach 4 Wochen, wenn irgendwas nicht gut läuft, sondern es gibt ja auch immer wieder Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Wenn mittwochsabends Fußball Champions League ist, dann tut sich auch Terra Mater schwer, eine hohe Quote zu bringen. Also das muss man dann auch immer im Umfeld sehen. Und viele Formate müssen ja auch erstmal gelernt werden, gerade wenn es eben nicht nur wöchentliche Formate sind, sondern Formate, die nur alle 14 Tage oder einmal im Monat kommen. Jetzt das aktuelle Beispiel ist Hubertus Jagd mit Hubertus von Hohenlohe. Da hatten wir im vergangenen Monat die erste Folge aus New York, das jetzt gestern die zweite Folge aus Istanbul. Und das ist ein Format, was praktisch Margret Dünsers Zipschaukel in die Jetztzeit überträgt und übersetzt. Und die erste Folge ist sehr gut gelaufen vor 4 Wochen. Die gestrige Folge war quotenmäßig eher bescheiden, aber deswegen verfallen wir nicht in Panik, sondern wir gucken, woran hat es gelegen, auch vielleicht im Minutenverlauf, welche Elemente in den 60 Minuten haben geklappt, welche nicht, was war transparent, was war zu langatmig und dann versuchen wir das schon gleich für die nächste Folge im nächsten Monat besser zu machen.
Eine abschließende Frage bitte noch?
Eine abschließende Frage? Ja. Okay, dann machen wir es so, mehr aus Publikumssicht
und nicht aus Jury
noch dazu. Mein Name ist Heidi Wieters. Und ich muss sagen, Servus TV ist der einzige Sender, wo ich ganz beruhigt Wäsche aufhängen gehen kann, meine Kinder ganz alleine vor dem Fernseher sitzen lassen kann. Sie sind 3 und 8 Jahre alt. Ist das beabsichtigt? Es gibt keine Schießereien, keine Werbespots, die auf irgendwelche wilden Szenen hinweisen und. Und es fällt mir sehr positiv auf, weil ich denke, es macht schon einen gewaltigen Einfluss auf die Gesellschaft, wenn junge Leute Medien wahrnehmen. Und auch die Sportarten steigern sich, kommt mir vor. Also jene, bei denen man davon ausgehen kann, dass keine Versicherung hier irgendeinen Abschluss tätigt mit den Sportlern oder die in gewaltige Höhe schnellen würden von den Kosten, die kommen meistens sehr, sehr spät. Ist das Absicht?
Ja, das ist Absicht.
Und eine weitere Frage hätte ich noch. Die Moderatorinnen und Moderatoren, wie werden die ausgesucht? Sie kommen mir immer sehr menschlich, volksnahe vor und es gibt nicht nur junge Wäsche, Entschuldigung, wenn ich so sage, mini-tragende Moderatorinnen, sondern sehr wohl Frauen wie du und ich, genauso bei den Herren. Da gibt es nicht die, sag jetzt mal, very handsome Männer da, die da zu sehen sind, sondern wirklich Menschen, die sehr authentisch rüberkommen. Werden die ganz gezielt so ausgesucht?
Ja, kann ich gerne was zu sagen. Also zu der ersten Frage, ja, wir wollen tatsächlich eben keine Gewalt, keine Pornografie, kein Trash und keine parteipolitische Bevorzugung oder Benachteiligung bringen. Also diese Sachen machen wir nicht. Und gerade im Bereich Kinderschutz, Jugendschutz ist uns extrem wichtig, auch wenn wir dazu jetzt gesetzlich als Privatsender nicht in dem Maße verpflichtet wären wie öffentlich-rechtliche Sender. Machen wir das aber aus Überzeugung, weil wir wirklich ein Sender sein wollen für die ganze Familie, wo die Eltern auch die Kinder wirklich vor dem Fernseher sitzen, guten Gewissen sitzen lassen können und wissen, dass da nicht Mord und Totschlag nachmittags um zwei oder drei Einzug hält. Also das ist uns ein echtes Bedürfnis, ein echtes Anliegen. Das wollen wir auch so beibehalten. Wir wollen sogar im Gegenteil noch stärker auf Kinder- und Jugendprogramm eingehen, weil wir glauben, dass man damit eben, auch wenn man die Kinder hat und denen ein wertvolles Programm gibt, dass man damit nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern natürlich mit ans, an den Fernseher holt. Weil die Kinder werden als erstes suchen, wo ist der Fernsehsender? Und als zweites werden dann, wenn sie sich die Serie einschalten, dann auch die Eltern, die Mütter und die Väter halt mitschauen. Und ich glaube, insofern sind Kinder eine ganz wichtige Zielgruppe. Zwar nicht für die Werbewirtschaft, da spielen sie eigentlich kaum eine Rolle, aber sie... Also wenn Sie sich erinnern, früher war beim ORF, bei der ARD, gab es viel Kinderprogramm. Das ist dann aber, weil die Werbewirtschaft das nicht gutierte, ist das eben immer weiter runtergefahren worden, ist dann eben in Kika oder bei Super RTL dann gelandet. Und wir möchten aber auch da wieder gegen den Strom schwimmen und auch Kinder- und Jugendprogramm versuchen, in das Programm zu etablieren. Da sind wir dabei, aber auch da ist es so, dass wir, um wieder auf den zentralen Begriff des heutigen Abends zu kommen, auf Qualität und Niveau halt achten wollen und nicht eine Kinderserie aus den USA einfach nur einkaufen wollen und die synchronisieren wollen, sondern wir möchten dann schon auch was Anspruchsvolles machen und das ist echt schwierig. Wir wollen auch in anderen Bereichen, im Quizbereich oder in anderen Genres noch aktiv werden, aber Wer wird Millionär zu kopieren, ist nicht besonders intelligent und insofern muss man halt manchmal bei dem einen oder anderen Format ein bisschen länger warten, bis man es an den Start bekommt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen erstmal da die Hausaufgaben, wo wir uns sicher fühlen. Das war bei den Dokus und Reportagen, dann die Magazine, dann die Gesprächsrunden, dann den Sport, dann den fiktionalen Bereich. Und jetzt versuchen wir halt im Bereich Kinder- und Jugendprogramm, im Bereich Unterhaltung, da auch der Bereich Unterhaltung soll wissensvermehrend sein. Deswegen also Quizformate sind mit Sicherheit ein Thema. Aber keine Casting-Shows, also das eben nicht. Und da versuchen wir eben auch neue Akzente zu setzen, aber das bedarf dann halt eben großer Vorbereitung. Da versuchen wir auch stärker auch in der Vorbereitung, nicht nur bei bestehenden Formaten, immer die Qualitätskontrolle zu haben, sondern auch im Vorfeld müssen wir halt so lange pilotieren und ausprobieren, bis es passt, bis wir davon überzeugt sind und dann bringen wir es auch auf den Schirm.
Kann ich dann noch eine Frage schnell einschieben? Ich habe die letzte gespeichert, wir haben sie gespeichert. Ja. Aber das Thema Jugendliche. Jugendliche brechen doch im Fernsehen so richtig weg und gehen ins Internet. Gibt es da ein Programm dafür? Gibt es da eine Idee, wie Servus TV sich den Jugendlichen wieder nähern kann? Ist das überhaupt ein Ziel?
Doch, auf jeden Fall ist das ein Ziel. Da muss man natürlich zum einen wissen, dass eben natürlich viele Jugendliche im Internet unterwegs sind. Das heißt, es wird auch wichtiger sein, unseren Internetauftritt noch weitaus stärker interaktiv zu gestalten und zu verbessern. Da auch die sozialen Netzwerke zu nutzen. Also wenn ich jetzt Red Bull als Gesamtunternehmen sehe, da ist die Aktivität bei Facebook und Twitter enorm. Was Servus angeht, sind wir dann noch weit hinterher. Da müssen wir einfach auch Plattformen anbieten, wo auch Jugendliche sich da austauschen können. Das passiert jetzt in einzelnen Formaten, passiert sogar mittlerweile beim Horgasch, dass da in Facebook drüber geschrieben wird, Community entsteht. Aber das ist der eine Punkt und man muss natürlich dann auch Erzählweisen haben und Geschichten erzählen, die Jugendlichen interessieren und zum Beispiel auch die Musikformate, die ausgestorben waren, wo jeder gesagt hat, interessiert keinen mehr, das wird von Jugendlichen, das Musiknuggets wird von Jugendlichen angenommen und wahrgenommen und das ist so ein erster Schritt in diese Richtung. Das ist mal punktuell, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass man wie früher vor 20 Jahren die ganze Familie vor dem Lagerfeuer Fernsehen sitzt und sich Wetten, dass anschaut. Ich glaube, wenn...
Ich wollte gerade sagen, das schaffen wir noch
Gottschalk und jetzt... Ja, das ist dann auch vorbei. Wenn Gottschalk da aufhört, dann wird auch Wetten, dass, glaube ich, einen ganz starken Wandel erleben und das ZDF macht sich da, glaube ich, große Sorgen. Aber das ist dann deren Baustelle, die sie dann lösen. Okay. Aber das gibt es einfach nicht mehr, dass die ganze Familie da vor dem Fernseher sitzt. Das haben sie jetzt noch bei Olympischen Spielen, das haben sie bei Fußball-Weltmeisterschaften, das haben sie vielleicht noch bei der royalen Hochzeit in England oder vielleicht, wenn ein neuer Papst ins Amt eingeführt wird und dann ist aber auch schon Schluss. Und Insofern ist es klar, dass sie die Zielpublika weiter segmentieren werden und da muss man einfach versuchen, punktuell Akzente zu setzen, Leuchttürme zu setzen, wo die Zielpublika Wissen hat, da kann ich Servus einschalten, da gibt es gezielt Kinderprogramme, da gibt es Jugendprogramme, da gibt es Programme für Erwachsene, da gibt es Bildungsprogramme, da gibt es unterhaltendes Programm. Da müssen wir auch noch besser werden, da ist das Programmschema auch nicht stringent und selbsterklärend genug, sondern da müssen wir sowohl was die einzelnen Tage angeht, dass man sagt, okay, Montag ist der Sporttag, Dienstag Kultur, Mittwochs Natur und Tier oder sowas, da müssen wir noch besser werden und auch was so die Verteilung in den Nachmittagsprogramm angeht, da müssen wir einfach noch verlässlicher werden, sodass man auch ohne in die Fernsehzeitung zu schauen weiß, das erwartet mich. Ne? Die Erwartbarkeit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und um jetzt trotzdem die letzte Frage unbedingt nicht zu vergessen und nochmal aufzugreifen, wie kommt Servus TV zu diesen Moderatoren? Was zeichnet sie aus? Was erwarten Sie auch von denen?
Ich glaube, ganz entscheidend ist ein wichtiger Mix aus Eigengewächsen, die man versucht ganz stark zu fördern und aus prominenten Persönlichkeiten, die dem Sender gut tun, die aber noch nicht, die eben nicht mehr für einen anderen Sender stehen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, ist mit das Anspruchsvollste, was man machen kann. Das war auch eine Herkulesaufgabe, als wir aus Salzburg TV Servus TV gemacht haben. Ich hatte das Glück, dass einige sehr, sehr talentierte Kolleginnen und Kollegen bei uns waren, die sich extrem weiterentwickelt haben. Unsere beiden Nachrichtenmoderatoren, die Katrin Frehauser oder Hans-Martin Pfarr oder die Niki Löwenstein, die die Wochenschau moderiert oder auch die Wetterreportage oder der Andreas Jäger, der eben früher nur in Anführungszeichen Wetter gemacht hat, bei uns das Wissensmagazin moderiert. Die haben sich enorm weiterentwickelt und sind authentisch, natürlich und praktisch der Junge oder das Mädchen von nebenan. Und zum anderen haben wir natürlich auch einige ganz gestandene Journalisten, die aber jetzt nicht für den ORF oder für das ZDF oder was stehen. Der Ruprecht Eser, der war früher Anchorman beim ZDF, der ist dann aber aus dem Fernsehgeschäft ausgestiegen und ist jetzt Professor an mehreren Universitäten und den haben wir wieder an Bord geholt. Da macht das dann Sinn. Oder Helmut Brandstätter, der früher im Fernsehgeschäft war, jetzt im Printgeschäft ist. Oder die Tita von Hahnberg, die früher für die ARD moderiert hat, aber es wird keinen Sinn machen, jetzt die Anne Will von der ARD zu holen und den Johannes B. Kerner von Sat.1. Das wird überhaupt keinen Sinn machen oder den einen oder anderen jetzt vom ORF abzuwerben. Erstens würden wir das sowieso nicht machen, weil das nicht Stil des Hauses ist, da aggressiv von anderen Sendern Moderatoren abzuwerben, sondern die Hauptpriorität ist, die eigenen Leute extrem zu fördern und voranzubringen und sie mit neuen Aufgaben immer wieder zu betrauen. Und das ist, glaube ich, das Gespür haben wir dafür bisher gehabt, Gott sei Dank, und das ist sehr gut gelungen. Und zum anderen eben unverbrauchte Prominente, sage ich mal, die einen anderen Teilbereich des Mediengeschäfts zurzeit abbilden, die an Bord zu holen und ihre authentische Glaubwürdigkeit auch mit einzubeziehen. Nochmal ein Beispiel, eben Elke Heidenreich, die hat eben früher beim ZDF Literatur gemacht, bei uns macht sie nicht Literatur. Ich wollte da gar nicht sie holen und den Thomas Rottenberg da ersetzen, sondern ich wollte den Thomas Rottenberg behalten, weil der eben auch ein Eigengewächs ist und wollte die Elke Heidenreich dann eben in den Opernbereich einsetzen, weil das ein ganz großes Faible von ihr ist, das ist ihre private Leidenschaft. Und sie dann eben hier über die Salzburger Festspiele berichten zu lassen, das ist ein intelligenter Ansatz. Nicht eben wieder nur den Aufguss zu machen, sie auch als Literaturmoderatorin einzusetzen, sondern sie was Neues ausprobieren zu lassen. Das ist, glaube ich, das Spannende. Okay. Ja, ich glaube, es ist auch, glaube ich, eine unverkrampfte und eine sehr natürliche Arbeitsatmosphäre da bei uns. Und die Moderatoren wissen auch, dass sie da auch Fehler machen dürfen und dass nicht der erste Fehler gleich sie den Moderatorenjob kostet. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ihnen die Frische gibt, sich zu entwickeln und aufzublühen.
Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Vielen herzlichen Dank unserem Gast fürs Kommen, Herrn Wolfgang Pütz. Wir werden ja alle die Gelegenheit haben, die Entwicklung von Servus TV weiter zu verfolgen. Wir haben es ja ganz leicht, wenn wir vor dem Fernseher sitzen. Diejenigen, die Terramata versäumt haben in der Mediathek, kann man es dann nachschauen. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen Ausklang. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Und wer möchte darf noch bitte mitnehmen.
Ja, wir haben noch einige Servus-Magazine.
Und